Triple Double.
Der NBA Talk
auf meinsportpodcast.de.
Die NBA ist wieder zurück und am Wochenende gab es die ersten Wochenendspiele und dann auch den Sonntag. Und über die Sonntagsspiele müssen wir sprechen. Das tue ich mit unserem Experten Patrick Rebin. Hallo Patrick.
Grüße dich, Andreas.
Wir haben erst 3 Spiele in dieser Saison gespielt bei manchen Teams und die Brooklyn Nets haben 2 davon auf spektakulärste Art und Weise verloren. Das Spiel unseres Tages ist das der Brooklyn Nets bei den Memphis Grizzlies, was die Memphis Grizzlies mit 134 zu 133 gewonnen haben. Die Nets, wie gesagt, sind im Moment für das Spektakel zuständig, früh in dieser Saison, aber sie sollten solche Spiele dann in Zukunft häufiger mal gewinnen.
Ja, es wäre auf jeden Fall gut für die Nets und für die Ambitionen der Nets. Ich meine, es war ja viel davon die Rede, was die Nets diese Saison erreichen wollen. Und die Verpflichtung von Kyrie Irving und natürlich auch Kevin Durant spricht Bände mit dem, was sie diese Saison erreichen wollen. Ja, du hast gesagt, sie müssen da ein bisschen mehr noch auf die Straße bringen und vor allem solche knappen Spiele dann letzten Endes auch mal gewinnen. Und es war wirklich knapp, es war wirklich spannend. Wahrscheinlich das spannendste Spiel der Nacht, 133 zu 134, du hast es schon gesagt, in einer Overtime, die es wirklich in sich hatte. Der beste Spieler auf Seiten der Memphis Grizzlies war Ja Morant an diesem Abend, einer der Frontrunner auf den Rookie of the Year Award. Er legte nur getoppt von Kyrie lockere 30 Punkte auf und packte außerdem noch 9 Assists zum fast Triple-Double mit dazu. Doch andere Spieler der Grizzlies konnten beweisen, weshalb man dieses Team jetzt nicht unbedingt unterschätzen sollte. Dylan Brooks zum Beispiel legte 21 Punkte aufs Scoreboard. Jonas Valanciunas steuerte mit 16 Punkten und 11 Rebounds noch ein Double-Double bei. Es war letzten Endes aber doch ein Teamsieg. Insgesamt 7 Spieler scorten 10 oder mehr Punkte. Bei den Nets waren es nur 6. Dort überragte Kyrie Irving das Geschehen mit 37 Punkten. Nach seiner 50-Punkte-Gala im Eröffnungsspiel blieb dann aber auch sein zweites Spiel, dass er über 30 Punkte abschloss, ohne Sieg am Ende. Beides Mal Overtime, beides Mal am Ende der Overtime eine Niederlage. Und auch beim Siegpunkt durch Jay Crowder bewies Ja Morant sein Basketball-IQ und seine Übersicht auf dem Court. Es begann im Grunde genommen damit, dass Spencer Dinwiddie einen seiner Freiwürfe bei knapp 7 Sekunden auf der Uhr nicht traf. Solomon Hill holte sich den Rebound, wurde gefoult. Einwurf für die Memphis Grizzlies. Der Ball ging dann direkt zu Ja Morant über. Der holte den Ball mit einem Dribbling hinter dem Rücken in die gegnerische Hälfte, sah, dass Crowder freistand, passte den Ball und der machte dann den 28-Fuß-Game-Winner-Buzzer-Spiel zu Ende. Ja, doch das war nicht die einzige wichtige Aktion des Rookies. Am Ende der regulären Spielzeit nahm Kyrie sich ein Herz, schoss aus 17 Fuß zum Sieg, wurde hier aber dann von Morant geblockt, Overtime. Und ja, allein im letzten Viertel, da legte Rookie Morant nochmal 17 Punkte auf, trieb so sein nach vorne. Und diese Performance von Ja Morant in diesem Spiel, aber auch in den letzten Spielen, lässt uns natürlich mal wieder den Raum dafür, mal wieder in die Rookie of the Year Diskussion so ein bisschen reinzuspringen. Ja, ich weiß, es ist früh in der Saison. Es sind jetzt gerade mal 3 Spiele gespielt bei den meisten Teams, bei manchen sogar nur 2. Aber ich würde es trotzdem nochmal ganz gerne anbringen. Auf der einen Seite hast du Ja Morant, der nach 3 Spielen bei soliden 18 Points per Game steht und eben auch, wie in diesem Spiel gesehen, sein Team nach vorne peitschen kann. Eine grundsolide Übersicht über das Spiel hat, was natürlich auch vor allem jetzt hier klar geworden ist, als er den Pass auf Jake Crowder zum Sieg-Buzzerbeater gespielt hat. Und einfach generell weiß, was er auf dem Court zu tun hat, wenn er drauf ist und spielen darf. Ja, auf der anderen Seite steht dann Zion Williamson, der wahrscheinlich Most Hyped Player des aktuellen Drafts, war ja extrem gehypt nach dem Draft, auch schon vor dem Draft wurde als der neue Super-NBA-Spieler gehypt, wurde mit ganz großen Größen verglichen, der Rookie of the Year war ihm vor der Saison schon sicher. Das Problem ist allerdings nur, dass halt die Prophezeiung vieler Experten wahr geworden ist. Sein Körper ist zu seiner größten Gefahr geworden. Fast 130 Kilo bei knapp 2 Meter Größe. An sich kein Problem. Ja, auch in der NBA gibt auch für solche Spielerpositionen. Das Problem ist allerdings nur, dass er spielt wie einer, der 20 Kilo weniger wiegt und 10 Zentimeter kleiner ist. Spielt halt sehr, sehr viele Highlight-Spielzüge und so weiter und so fort, will sich da immer so ein bisschen in Szene setzen. Ja, und so kam es, wie es kommen musste. Noch vor der Saison macht es seinen Meniskus schlapp, bis zu 2 Monate Pause, und das ist einfach schwierig, sich dann nach so einer langen Pause, du hast noch kein Saisonspiel gespielt, kommst dann nach 2 Monaten erstmals quasi in die NBA rein. Es ist schwierig, sich so wieder in den Roti, in den Rookie of the Year Talk zu spielen. Und momentan, beziehungsweise tatsächlich auch schon vor der Saison, geht mein Tipp auf den Rookie of the Year an Ja Morant, weil er war ja so ein bisschen als, ja, ich sag jetzt mal, der Stellvertreter von Zion Williamson gehypt worden. Beim Draft war da schon relativ groß auch mit dem Spiel mit dabei und war bei vielen Experten auch damals schon, eben sollte sein Williamson seine Gesundheit nicht aufs Parkett bringen können, dann eben der, ja, Ersatzpick sozusagen für den Rookie of the Year.
Patrick verteilt hier das Fell des Bären schon am 3. Spieltag mit dem Rookie of the Year, mit Ja Morant. Aber die Brooklyn Nets verlieren das Spiel gegen die Memphis Grizzlies. Aber Kyrie Irving, über den können sich die Brooklyn Nets bislang nicht beschweren, oder?
Nee, absolut nicht. Also Kyrie Irving ist da auch so ein bisschen momentan der einzige Lichtblick bei den Brooklyn Nets, solange Kevin Durant natürlich noch verletzt ist. Spielt natürlich sehr, sehr gut. Ich meine, bei den Celtics ist er ja letzten Endes auch nicht daran gescheitert, dass er jedes Spiel gefühlt 30 Punkte aufgelegt hat, sondern es waren halt eben diese, ja, ich sage jetzt mal, kleinen Nicklichkeiten, die es ihm dann bei den Celtics vermasselt haben. Gab ja auch viel Gerede darüber, dass er eben starke Probleme in den Lockerroom bringt. Und das wird sich, denke ich mal, alles noch so ein bisschen zeigen. Auch bei den Brooklyn Nets war ich ja auch von Anfang an sehr, sehr kritisch, weil du hast halt eben mit Kyrie Irving auf der einen und Kevin Durant auf der anderen Seite zwei Typen, die beide Leader sein wollen und an sich auch die, ich sage jetzt mal, Grundbefähigung haben, dazu ein Team anzuführen. Aber du kannst halt eben nur einen Leader auf dem Court haben. Und da bin ich wirklich gespannt. Meiner Meinung nach wird das Ganze dort implodieren. Aber solange Kevin Durant noch nicht wieder fit ist, dürfte das kein Thema sein. Und Kyrie Irving macht sein Spiel. Allerdings bringt es halt eben leider auch nichts, wenn, so wie ich es gerade vorhin schon gesagt habe, nur einer ein gutes Spiel abliefert im Team und du dann halt eben gegen ein anderes Team spielst, das durchweg positiv spielt, so, ne?
Die Brooklyn Nets sind mit 1 und 2 nicht unbedingt positiv in die Saison gestartet. Und auch ein anderes Team macht im Moment Sorgen, das sind die Golden State Warriors. Die haben nämlich noch kein Spiel gewonnen. Die haben 2 Spiele gespielt, aber diese beiden Spiele geben Grund zur Sorge. Und gerade das letzte Spiel heute Nacht bei den Oklahoma City Thunder, das ist blamabel gewesen. 92 zu 120. Zwischendurch stand es 37 zu 72 gegen die Golden State Warriors. Und sie haben dieses Spiel wirklich ganz, ganz klar verloren, trotz 23 Punkten von Stephen Curry. Was ist da los bei den Golden State Warriors? Ist das einfach nur ein kleiner Fehlstart oder müssen wir uns da mehr Sorgen machen?
Also ich muss tatsächlich sagen, es ist beides, ja. Also es ist ein kleiner Fehlstart. Es ist, du hast es vorhin schon bei meinem Rookie of the Year Talk gesagt, es ist jetzt noch nicht allzu viel kaputt gegangen, sage ich mal, ne? Wir sind am Anfang der Saison. Da kann natürlich noch was nachkommen, aber es ist eben auch bei den Warriors so ein bisschen ein grundlegendes Problem, das sie momentan haben. Sie bekommen einfach ihre PS, die sie definitiv im Team haben, nicht auf die Straße. Das hat man auch eben vergangene Nacht jetzt wieder richtig ordentlich gesehen, während bei den Thunder 5 Spieler mehr als 10 Punkte scorten. Die meisten davon entweder am oberen Ende der 10 oder sogar über 20, waren es bei den Warriors nur 4, davon 3 mit der Punktlandung auf der 10. Also hier wirklich sehr, sehr wenig Variabilität im Spiel und auch im Team. Sie verlassen sich einfach extrem doll auf Steph Curry. Natürlich, klar, logisch, ohne Klay Thompson, ohne Kevin Durant, der gegangen ist. Aber es ist trotzdem zu wenig, was die Golden State Warriors machen. Und so war es eben dann auch letzte Nacht wieder. Ja, lediglich Steph Curry wusste da mit seinen 23 Punkten letzten Endes zu überzeugen. Draymond Green nur 10 Punkte. D'Angelo Russell, den ich ja sogar am ersten Spieltag noch gelobt habe für sein gutes Spiel, nur 6 Punkte. Und dafür ist er auf jeden Fall nicht geholt worden. D'Angelo Russell hat ja letzte Saison bei den Brooklyn Nets schon ordentlich gezeigt, was er kann, was er drauf hat. Aber das bringt er eben bei den Golden State Warriors jetzt momentan noch nicht aufs Parkett. 0-2 steht der letztjährige Finalist jetzt da. Also, wie gesagt, es ist noch nichts, wo Panik-Mode ausbrechen müsste bei Golden State. Allerdings sollte man sich wirklich Gedanken machen, denn trotz der 23 Punkte blieb auch bei Steph Curry so ein bisschen ein kleines Geschmäckle, wie wir Schwaben so schön sagen würden. Nur 7 aus 18 seine Ausbeute der Nacht beim restlichen Team gar nicht anzufangen. 23-74 oder beziehungsweise 23 aus 74, also wirklich heftige Zahlen für ein Team, das die letzten Jahre die Liga eigentlich nach Belieben dominiert hat. Schon zur Halbzeit war die Messe bei, du hast es vorhin schon gesagt, 70-37 eigentlich schon fast gelesen. Oklahoma bei 56,5% Field Goal, die Warriors mit 27,5% Field Goal Percentage nur. Und ja, vor allem defensiv und bei den Dreiern hängt's. Dennoch schießen sie eigentlich ja wie wild aus Downtown. 5 von 33 Dreier nur mit einer Percentage von 15,2% sprechen dann letzten Endes auch wirklich Bände. Defensiv wurden sie auch absolut out-rebounded. 28 Defensive Rebounds für die Golden State Warriors, 42 Defensive Rebounds für die Oklahoma City Thunder. Also es ist einiges im Argen bei den Golden State Warriors. Allerdings haben sie halt mit Steve Kerr auch einfach einen wirklich, wirklich guten Trainer, dem ich das auch durchaus zutraue, das Team wieder so einzustellen, dass sie jetzt vielleicht eine kleine Dürrephase haben, aber dann letzten Endes aus dieser Dürrephase vielleicht sogar gestärkt wieder rauskommen, weil ihnen jetzt gerade eben ihre größten Schwächen aufgezeigt werden.
Aber Dennis Schröder mit einem guten Spiel.
Aber Dennis Schröder mit einem absolut guten Spiel, also richtig, richtig gut, Topscorer bei den Oklahoma City Thunder, gefällt mir richtig gut. Ich bin auch mal gespannt, wie jetzt die NBA-Reise von Dennis Schröder weitergeht, ob er bei Oklahoma bleibt, ob er vielleicht nochmal zu einem anderen Team geht, ob er jetzt 1-2 Jahre bei OKC spielt, um sich dann mal wieder so ein bisschen hochzuspielen, denn an sich sollten die Oklahoma City Thunder jetzt zumindest dieses Jahr und auch erstmal perspektivisch nichts mit irgendwelchen Contender-Dasein zu tun haben. Ist natürlich für Dennis Schröder schade, aber auch irgendwo eine Möglichkeit, sich, nachdem er ja bei Atlanta gespielt hatte, dann das auch so ein bisschen shaky war, wie er da bei Atlanta weg ist und so weiter, sich da vielleicht dann auch wieder so ein bisschen in die Köpfe der Leute zu spielen und eben zu zeigen, Mensch, gucke mal, ich kann ein Team führen und ich kann das vielleicht auch bei einem Team, das möglicherweise als Contender gehandelt wird, unter Beweis stellen.
Die Brooklyn Nets verlieren also und die Golden State Warriors verlieren, aber also wer gewinnt? Das sind die Minnesota Timberwolves. Die haben 116-109 gegen die Miami Heat gewonnen und grüßen von der Spitze mit 3 Siegen, 0 Niederlagen. Andrew Wiggins und Karl-Anthony Towns sind in guter Frühform.
Absolut wahnsinnig. Die absolute Überraschung im Westen bisher. Die Minnesota Timberwolves die letzten Jahre immer, ja, ich sag jetzt mal, schlecht bis knapp an den Playoffs gescheitert. Sind die Jungs jetzt mit, du hast es schon gesagt, einem starken 3-0 in die Saison gestartet. Auch hier natürlich jetzt ein 3-0 ist an sich erstmal kein Ding, um Ohren flattern zu bekommen, ja, oder die Jungs aus Minnesota direkt in die Playoffs beziehungsweise dann auch irgendwie so ein bisschen ins Championship Game zu sprechen oder sowas. Es wird sich zeigen über die Saison, wie gut die Timberwolves das weiter durchziehen können, was sie jetzt angefangen haben. Und ein Grund dafür, dass sie jetzt am Anfang der Saison so gut spielen, wie sie spielen, ist ja wirklich stark aufspielende Andrew Wiggins, der ihn mit seinen 4 Dreiern in den letzten 6 Minuten und 25 Punkten in diesem Spiel insgesamt den Weg so ein bisschen auch gezeigt hat. Im mittlerweile zweiten Jahr seines Max-Contracts bringt er auch endlich das auf den Court, wofür er damals eingekauft wurde, Punkte und Leadership. War ja auch so ein bisschen immer ja, das Sinnbild eines Spielers, der leider das Geld, was er bekommt, nicht auf den Court bringen kann. Und würde mich auf jeden Fall für ihn persönlich auch sehr, sehr freuen, wenn er das jetzt vielleicht in dieser Saison dann so ein bisschen vergessen machen könnte und die Timberwolves vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, die Denver Nuggets dieser Saison werden könnten. Ja, garniert wird Andrew Wiggins mit einem stabilen Karl Anthony Towns und einem stabilen Jeff Teague, und das ist dann auch eine Mischung, die durchaus Spaß macht, den Fans der Timberwolves, aber natürlich auch einfach denen, die geilen Basketball sehen wollen. Ich bin wirklich gespannt, ob sie die Pace oben halten können und uns diese Saison noch mehr überraschen werden. Der 3-0-Start in die Saison macht auf jeden Fall Bock auf mehr, ist aber eben momentan halt nur Bock auf mehr und, wie ich gesagt habe, noch kein großes Ohrensausen oder Ohrenflattern von wegen irgendwelcher Championships oder sonst irgendwas. Aber ein Anfang. Ein sehr, sehr guter Anfang.
Die Minnesota Timberwolves also mit 3-0. Die Dallas Mavericks haben knapp verloren gegen die Portland Trailblazers mit 119-121. 35 Punkte von CJ McCollum waren ausschlaggebend. Dazu 28 Punkte noch von Damian Lillard. Bei den Dallas Mavericks ist das Zusammenspiel zwischen Kristaps Porzingis und Luka Doncic weiter hervorragend. 29 Punkte, 12 Rebounds von Luka Doncic, 32 Punkte, 9 Rebounds von Kristaps Porzingis. Auch Maxi Kleber mit einer starken Leistung mit 14 Punkten in 24 Minuten. Und dann haben wir noch das Spiel der Los Angeles Lakers, die zu Hause gegen Charlotte Hornets mit 120-101 gewannen. Anthony Davis mit 29 Punkten, 14 Rebounds, dazu LeBron James mit 20 Punkten und 12 Assists. Das waren die ausschlaggebenden Faktoren, dass die Los Angeles Lakers dann jetzt doch einen ordentlichen Saisonstart hingelegt haben mit 2 Siegen und einer Niederlage. Das waren die NBA-Ergebnisse vom Sonntag. Das war Patrick Rebin mit seiner Einschätzung zu den Spielen der Nacht. Vielen Dank, Patrick.
Sehr gerne.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.